EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Ich melde mich nur ganz kurz zu Beginn, denn heute hört ihr einen Deep Dive zum Thema IT und der wurde von unseren KollegInnen gestaltet. Viel Spaß mit neuen Impulsen direkt aus der Praxis.
Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive mit Professor Christian Auf von Retail AI. Mein Name ist Imke Hart, ich leite den Forschungsbereich IT und darf heute viele spannende Fragen stellen. Während sich künstliche Intelligenz technologisch rasant weiterentwickelt, bleibt die praktische Umsetzung in vielen Unternehmen erstaunlich zäh. Und genau dafür habe ich mir diesen Experten heute eingeladen. Professor Christian Auf von Retail AI. Mit ihm werde ich heute über die KI-Adaptionslücke sprechen und die organisatorischen Hürden dahinter und auch die Frage, was es braucht, damit aus technologischem Potenzial tatsächlich Wirkung wird. Hi.
Hallo Imke, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch wirklich, dass du hier bei uns im Studio bist und ich würde zu Beginn gerne direkt einsteigen und den Begriff einmal sauber einordnen. Wenn wir über eine KI-Adaptionslücke sprechen, was genau meinen wir damit eigentlich? Und auf welchen Ebenen entsteht diese Lücke? Und was sind aus deiner Sicht die zentralen Voraussetzungen, damit künstliche Intelligenz im Unternehmen überhaupt Wirkung entfalten kann?
Gut, ja, es sind drei Fragen direkt auf einmal. Ich fange mal mit der Definition an. Also ich glaube, wenn man von Adaptionslücke spricht, bedeutet das, dass es ein Gap gibt zwischen dem, was technologisch möglich ist, gerade jetzt im Bereich KI, und dem, was in Unternehmen tatsächlich umgesetzt wird oder auch Wirkung entfaltet. Und diese Lücke kann man messen im Rahmen von Studien, wie viele Unternehmen eigentlich mit KI arbeiten. So im Sinne von, wir arbeiten damit so auf einer Chatbot-Basis, wie viele die in Prozesse integriert haben und wie viele die tatsächlich auch als wirksam in ihrem EBIT wiederfinden. Und das sind im Augenblick noch relativ wenige, die sagen, hey, wir machen was, was auch tatsächlich sich in unserer GUV zum Beispiel widerspiegelt, versus natürlich, wenn man da draußen die Welt guckt, auf LinkedIn liest, was alles technologisch möglich ist, sieht man, dass quasi jede Woche ein neues Modell mit neuen Möglichkeiten oder auch Risiken entsteht, teilweise so großen Risiken wie jetzt das Mythos-Modell von Anthropic, dass das erstmal gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und ja, es gibt damit sozusagen einmal eine gefühlte Lücke von, da passiert ja dauernd irgendwas Neues und in den Unternehmen manchmal die Wahrnehmung bei den Mitarbeitenden, so richtig viel ändert sich ja bei uns jetzt ja nicht auf einen Schlag. Wir haben irgendwie intern Chatbot, aber jetzt dieses Versprechen von die KI kann große Teile automatisieren von meinem Job oder von dem, was wir als Unternehmen machen, die hat sich noch nicht eingestellt. Das würde ich sagen, ist so die Adaptionslücke.
Also das, was wir auf LinkedIn sehen, ist eigentlich nur eine gefühlte Realität.
Ja, ich glaube, es ist ein kuratierter Ausschnitt. Es gibt ja auch diesen Spruch, die Zukunft ist schon da, sie ist nur nicht gleich verteilt. Das heißt, man hat natürlich Unternehmen, oft sind es auch dann tatsächlich Startups, die vielleicht mit bestimmten Technologien direkt entsprechend arbeiten, die produktiv einsetzen, ihre Prozesse nach diesen technischen Möglichkeiten gestalten. Aber die Realität in vielen Unternehmen, gerade in Europa, Deutschland und auch größeren Unternehmen, ist natürlich anders. Da kommen wir jetzt vielleicht zu den Gründen. Da gibt es eine technische Infrastruktur, die bestehen muss, dass man das überhaupt einsetzen kann. Es gibt regulatorische Vorgaben, je nach Branche auch nicht ganz unerheblich, die gewährleistet oder die eingehalten werden müssen. Und es gibt natürlich auch einfach eine organisatorische Komponente von, wie sehen eigentlich unsere Prozesse aus? Wie weit sind die denn digitalisierbar? Sind da noch viele Medienbrüche drin? Und diese verschiedenen Faktoren zusammen machen, glaube ich, eben diesen Unterschied aus zwischen den einzelnen Cases, die man sieht, wo jemand zeigt, ich kann eigentlich schon jetzt, weiß ich nicht, meinen Job oder einen bestimmten Teil meines Jobs eigentlich auf Knopfdruck erledigen und dem, was dann eben in einem Unternehmen tatsächlich zur Anwendung kommt, in denen die meisten Leute, die dann Leser sind von solchen Posts, wirklich arbeiten.
Und was machen dann diejenigen, bei denen es funktioniert, am Ende anders?
Ja, ich glaube, dass ich hatte gerade schon so drei Komponenten angesprochen, die für einen erfolgreichen KI-Einsatz relevant sind. Und jetzt das, woran man vielleicht als erstes denkt, ist wirklich die technische Infrastruktur und die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Das fängt damit an und auch da sind viele Unternehmen noch gar nicht aufgestellt. Was ist denn jetzt überhaupt bei den KI-Modellen die technologische Grundlage? Mit welchen Modellen arbeiten wir? Wie können unsere Mitarbeiter darauf zugreifen? Wie können wir sicherstellen, dass die Informationen aber auch nicht dann irgendwo in den USA landen oder zu Trainingszwecken genutzt werden. Dafür muss es ja irgendwo Festlegungen geben, entsprechend auch eine technische Vorhaltung von Modellen oder man nennt das technisch Endpunkten, über die mit den Modellen kommuniziert werden kann. Das ist die KI-Ebene. Dann gibt es unten drunter oft die Frage, gerade wenn ich Workflows automatisieren will, habe ich denn die Daten, mit denen in so einem Workflow gearbeitet werden soll, tatsächlich irgendwo technisch so vorgehalten, dass da KI-Modelle drauf zugreifen können. Ja, wenn die in drei verschiedenen Systemen liegen, einem großen ERP-System, das so vor sich hin werkelt, dann habe ich noch viele lokale Excel-Files, die bei den Leuten auf dem Rechner oder am Arbeitsplatz genutzt werden, aber nirgendwo systematisch vorgehalten sind und vielleicht noch ein paar Notizen, die ich mir selber in OneNote mache, dann habe ich natürlich eine viel schwierigere Grundlage, etwas zu automatisieren und damit auch wirkliche Effizienzgewinne zu ermöglichen, als wenn ich das als Unternehmen schon als Grundlage anbiete, also Modelle, Dateninfrastruktur. Ich glaube, das ist ein, so würde man sagen, notwendiger, aber nicht hinreichender Faktor für eine erfolgreiche KI-Nutzung. Der zweite, der oft ein bisschen tiefer geht und oft unterschätzt wird, ist einfach die kulturelle Komponente. Weil ich einerseits natürlich in meinem Unternehmen Veränderungsbereitschaft brauche. Also wenn ich KI konsequent einsetze, verändert das ja bestehende Prozesse, Rollen und Aufgaben. Und das muss ich natürlich auch organisatorisch ermöglichen. Das bedeutet, dass ich die Organisation mitnehmen muss, dass ich die Mitarbeiterinnen da auch befähigen muss, zu verstehen, was eigentlich die KI tut, was sie vielleicht auch noch nicht kann und was das eben dann auch für die eigenen Rollen bedeutet, vielleicht auch Weiterbildung erfordert oder Kompetenzen, neue Kompetenzen, die man bisher noch nicht hat. Und diese organisatorische Komponente und die Kompetenzen und Kultur, die ich dafür aufbauen muss, die ist natürlich nicht einfach, die kann man nicht einkaufen. Ne, wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie ein cloudbasiertes System, mit dem ich mit Modellen in meinem eigenen, mit meinen Daten arbeiten kann, ohne dass die in die USA gehen, das kann man bekommen, wenn man ein bisschen Geld ausgibt, gibt es einen Dienstleister, der ihm das aufstellt. Die Kultur kann man nicht an Dienstleister auslagern.
Also ist aus deiner Sicht die Adaptionslücke am Ende weniger eine technologische Lücke als vielmehr eine Managementlücke?
Ja, ich glaube, man kann die nicht gegeneinander ausspielen, aber ich glaube, die für die meisten Unternehmen herausfordernde wird am Ende die kulturelle und die organisatorische sein. Es ist schon auch so, wenn man guckt, wie viele Unternehmen setzen denn eigentlich KI ein, in Deutschland zum Beispiel, da sind wir irgendwie bei 40%, die aktive Nutzung haben. Das bedeutet, dass die im Zweifelsfall eben genau diese Grundlagen wie, ich habe ein Modell, mit denen alle Mitarbeiter arbeiten dürfen und auch Richtlinien, die das regeln, die sind vielleicht vorhanden. Ja, und vielleicht habe ich auch schon angefangen, meine Daten zu konsolidieren. Das ist ja auch kein neues Thema, es gab schon vor KI, dass das ein ganz zentraler Aspekt ist. Aber das darüber hinausgehende, wie schaffe ich es jetzt eigentlich, die theoretischen Use Cases umzusetzen, das ist, glaube ich, das dickere Brett. Ja, und weil das einfach, wie gesagt, vielschichtig ist und je nachdem, wie groß deine Organisation ist, einfach nichts ist, was man einmal per PowerPoint verordnen kann, sondern das muss man wirklich über Vorleben vom Top-Management die Prioritäten sozusagen da klar und kontinuierlich setzen und auch Befähigungen von den Mitarbeitenden über entsprechende Trainings, aber auch vielleicht innovative Maßnahmen, die die Leuten ermöglichen, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Ja, es gibt Firmen, die haben so KI-Botschafterinnen, heißt das, die sind jetzt nicht Technikexperten per se, sondern die bekommen einfach, weil sie Lust auf das Thema haben, sich damit beschäftigt haben, die Rolle, dass sie eigentlich in ihren Abteilungen wirksam werden, indem sie Coaching machen, so eine Art Peer-Coaching. Und um das zu ermöglichen, bekommen sie ein Budget, Zeitbudget, einen Tag pro Woche, bei dem sie sich mit dem Thema beschäftigen dürfen, sich also quasi weiterbilden, auch teilweise zentral organisiert und eben diese Coachings wahrnehmen. Ja, und das ist eigentlich eher, also diese Strukturen zu etablieren und sich zu überlegen, wie ich das in die Organisation reintrage, ist, glaube ich, in vielen Unternehmen kniffliger und man kann es nicht einfach mit Geld lösen.
Nee, das auf keinen Fall. Wir sehen das ja gerade bei den Vorreitern. Die haben Ambassador-Programme, wie du gerade erwähnt hast. Da gibt es teilweise auch Chats für die gesamte Belegschaft, wo man jede Frage reinstellen kann. Das fand ich auch ein relativ interessantes Konzept. Aber dann wird das ja im Unternehmen von unten an nach oben hin gelebt. Und ich glaube, dass dort ein ganz großer Unterschied zu dem ist, wo es eben nicht so ist. Ich glaube aber, da bei den 40% ist das auch immer noch nicht, sind das auch noch nicht alle, die das so intensiv leben. Aber da gibt es zumindest ja schon Richtlinien. Und da fängt es ja auch schon an. Und da kommen wir zu einem ganz anderen Punkt, nämlich Unsicherheit, Ängste. Wie siehst du das Thema in dem Kontext? Weil ich glaube, dass auch, wenn wir immer auf die IT-Abteilung gucken, das Coding, das verändert sich im Moment rasant, extrem. Man überlegt, okay, ich habe hier Junioren sitzen, die lernen gerade noch Coding. Wir fangen aber auch mit ganz anderen Themen an, rund um Coding und KI. Wie ist da deine Einschätzung? Wie kann man solche Ängste vielleicht auch abbauen?
Ja, also das ist, glaube ich, ein kniffliges Thema, weil jetzt mal grundsätzlich was verständlich ist, dass diese Veränderungsgeschwindigkeit und auch das, was man sieht, wie fundamental da zumindest jetzt auf der Überschriftenebene diese Veränderungen sind, natürlich bedeuten, dass sich jeder da auch berechtigt fragt, was heißt das denn für mich, meine Rolle, für meine Arbeit in den nächsten 10 Jahren? Also das ist, glaube ich, etwas, was du sehr schwer im Unternehmen steuern kannst, sondern was halt aus so einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und eben der technologischen Entwicklungsgeschwindigkeit kommt. Also kann ich nachvollziehen, sehe ich übrigens nicht nur in Unternehmen, sehe ich auch, wenn ich jetzt mit Studierenden rede, das ist natürlich für die auch ein Riesenthema. Ja, und die Frage ist dann natürlich, was man im Unternehmen, wenn man jetzt auf einen etwas kleineren Kosmos guckt, tun kann, um diese Unsicherheiten denen zu begegnen. Ich glaube, das eine ist, dass man natürlich sagen kann, dass jetzt mal historisch gesprochen so technologischer Wandel oder neue Technologien nicht zwangsweise dazu führen, dass einfach weniger Leute im Unternehmen gebraucht werden, aber es werden sich sicherlich Aufgaben und Tätigkeiten ändern. Und diesen Prozess im Unternehmen zu moderieren, also sowohl klar zu beschreiben, wie ist denn eigentlich die Perspektive der Nutzung, wofür will man es nutzen, auch wofür will man es nicht nutzen und nach welchen Richtlinien wird man auch sich überlegen, wann eine KI-Nutzung sinnvoll ist oder nicht. Das ist schon mal gut, um so eine Orientierung zu geben, wie diese gesamten Entwicklungen da draußen sich dann übersetzen in mein Unternehmen. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich einerseits zu formulieren, ohne Veränderung wird es nicht gehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ja, also wenn man im Unternehmen KI einsetzen will, wenn man sagt, wir gucken mal, ob wir es auch ohne schaffen, dann nicht, aber dann wird der Markt wahrscheinlich Veränderungen erzwingen. Und wenn man sagt, wir glauben, das ist eine wirklich wichtige Entwicklung, dann wird das zwangsweise zur Folge haben, dass sich Aufgabenprofile oder Rollen im Unternehmen ändern und dass man dafür als Unternehmen natürlich Begleitung anbietet. Ja, also Befähigungsprogramme, dass entsprechend die Mitarbeiterinnen überhaupt in der Lage sind, die Technik zu nutzen, auch zu verstehen und dann auch vielleicht in neue Aufgabenprofile reinzugehen. Und diese direkte Zusammenarbeit mit der KI, sich da, ich sag jetzt mal, einzugrooven. Ne? Also, dass das eben nicht so ein ganz abrupter Wechsel wird, sondern ich glaube, es wird eher so ein schleichender Übergang werden, wo an verschiedenen Punkten die Aufgaben sich schrittweise verschieben. Ja, wie wir das heute schon sehen bei der Recherche von Themen. Wenn ich jetzt im analytischen Bereich arbeite, in der Strategieabteilung beim Unternehmen, also da ist ein klassischer Teil der Aufgaben Wettbewerbsbeobachtung. Ich gucke mal, was am Markt passiert, was sind Trends. Das waren früher natürlich Aufgaben, wo ich sehr viel lesen musste, einzelne Studien zusammengesucht habe. Das machen, glaube ich, heute schon so gut wie alle, die in diesem Bereich arbeiten, mit KI-Unterstützung. Und das ist ein Beispiel dafür, wie sich dieser Schieberegler von ich mache das selber oder ich gebe das an eine KI in bestimmten Aufgaben verschiebt. Und wenn man die Aufgaben, die man im Unternehmen hat, dann zusammennimmt, bedeutet das eben, dass sich dann insgesamt diese Profile ändern. Und ich glaube, Unsicherheit ist normal, verständlich und die Unternehmen müssen halt gucken, dass an der Stelle auch das nicht einfach nur so als Gefahr erkannt wird, sondern aktiv kommuniziert wird, was man will und auch, wie man eben diese Transition und Begleitung der Mitarbeitenden ermöglicht.
Mich würde jetzt in dem Kontext noch ein bisschen interessieren, wenn wir mal auf die 60% gucken, die eben künstliche Intelligenz noch nicht systematisch in ihre Wertschöpfung integriert haben. Was wäre denn da der erste Schritt aus deiner Sicht? Wo fange ich an? Ich glaube, das ist bei ganz vielen immer wieder so das Erste, worüber sie nachdenken, dass sie gar nicht wissen, wo ist der Anfang?
Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Man nennt das auch das weiße Blatt-Phänomen. Wenn ich jetzt irgendwas schreiben muss und ich habe noch gar nichts da stehen, ist der erste Schritt immer das Schwierigste. Ich rate also bei den Unternehmen, die ich dann begleiten darf, eigentlich dazu, dass man erstmal damit anfängt zu überlegen, in welchen Feldern wäre ein Einsatz grundsätzlich sinnvoll, dass man sich also so eine Art Landkarte von Use Cases entwickelt. Das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann auf einer strategischen Ebene bei der Geschäftsführung stattfinden. Das ist dann aber auch, wenn man ein, zwei Ebenen runtergeht, dann natürlich oft viel konkreter und an Arbeitsprozesse gebunden. Und über diese Use Cases dann überlegt, wo experimentieren wir einfach mal. Ne? Und experimentieren heißt nicht, dass ich glaube, dass ich diesen Use Case dann in den nächsten 3 Monaten schon transformiert habe, sondern ich lerne erstmal, was ich brauche. Oh, wir haben noch gar keine Daten, die in irgendeiner Weise für so ein KI-Modell zugreifbar werden. Das müssen wir wohl als Grundlage schaffen. Oder ich habe bei uns im Unternehmen, in den Teams eigentlich gerade gar niemanden, der diesen Übersetzungsprozess von das machen wir gerade zu das könnte dann im Rahmen von einem KI-Workflow ausgelagert werden, der das konzeptionell begleitet. Das heißt, anfangen und zwar mit dem Bewusstsein, dass die ersten Experimente nicht dazu führen werden, dass sofort alles funktioniert, sondern dass ich damit lerne, das ist, glaube ich, wirklich quintessentiell. Ja, und man kann natürlich wie immer sagen, ich gucke, dass ich Leute am Arbeitsmarkt finde, die das alles mitbringen an Wissen. Oder ich hole mir externe Berater. Aber ich glaube, am Ende ist jede Organisation darauf angewiesen, dass eben, wir hatten ja gerade schon über Transitionsprozesse gesprochen, dass das aus dem Unternehmen selbst begleitet wird. Und da bedeutet es einfach, Experimente starten, über die lernen. Und dann ist meine Erfahrung, dass auch der Appetit größer wird, da mehr zu machen. Man wird, wenn man jetzt 3-4 Experimente macht, kleinere, wird vielleicht eins schon ziemlich gut funktionieren. Dann kann man mit dem anfangen, einen Schritt weiter zu gehen. Was muss denn jetzt gegeben sein, damit das jetzt nicht nur ein kleiner Prototyp ist, der, weiß ich nicht, vibe-coded ist, ja, also der funktioniert, wenn ich ihn anstoße und wenn er mal schief geht, ist auch nicht schlimm, hin zu einem System, das dann ja in der Realität von vielen Unternehmen auch stabil laufen muss. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Klippe, die dann wieder neue Anforderungen auslöst. Aber ich glaube, es ist ein Lernprozess und das ist so ein bisschen wieder das, was sich ändert, glaube ich, durch diese schnelle technologische Entwicklung. Man muss sich als Unternehmen und als Mitarbeitender im Unternehmen darauf einstellen, dass es nicht mehr so eine klares Zielbild gibt. Wenn wir das erreichen, haben wir erstmal Ruhe. Ja, ich sehe das oft, dass Unternehmen jetzt zum Beispiel aus so einer Use-Case-Implementierung letztes Jahr ein System aufgesetzt haben. Das hat eigentlich gut funktioniert. Jetzt sind aber die Modelle in den letzten 12 Monaten schon wieder so viel besser geworden, dass sich da tatsächlich einiges ändert an der Frage, was muss da jetzt eigentlich noch ein Mensch machen oder wo genau ist eine KI in der Lage, noch größeren Mehrwert zu stiften. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist in so Unternehmensprozessen, gerade bei etablierten Unternehmen, die ja auf Standardisierung und Stabilität hin ausgerichtet sind, dass man diese Agilität hat, zu sagen, wir müssen eigentlich kontinuierlich in so einem Lernprozess das in Frage stellen, was wir schon haben. Das ist also, glaube ich, eine Anforderung an Unternehmen. Umgekehrt, das bedeutet, man muss einfach anfangen mit dem Lernprozess.
Ja, Anfang, Geschwindigkeit, Flexibilität. Vielleicht auch mal den Mut zu einem Leuchtturmprojekt haben. Ich glaube, wir haben gerade sehr, sehr viele spannende Themen und Impulse für den Handel hier schon besprochen. Ich sehe gerade, unsere Zeit geht langsam auch leider schon dem Ende zu. Ich habe zum Abschluss aber noch eine kleine Frage an dich. Wenn wir das Thema jetzt noch ein bisschen weiter vertiefen möchten und vielleicht auch mit dir in Austausch gehen will, wie kann man dich und die Retail AI denn erreichen?
Zum einen ganz klassisch über unsere Webseite von Retail AI, dann auch LinkedIn. Ich bin selber nicht der, der täglich auf LinkedIn postet, aber ich bin auf LinkedIn erreichbar. Man kann sich gerne mit mir vernetzen und auch austauschen. Genau, und ich glaube, das wären die ersten Kontaktpunkte.
Ihr könnt euch dann gerne mit Christian vernetzen und mit ihm das ganze Thema noch einmal vertiefen. Danke, dass du hier warst. Danke für die Impulse. Hast du vielleicht noch einen letzten Satz, den du unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Also einmal vielen Dank für die Einladung. Und das andere, ich glaube, es gibt so ein bisschen Poesiealbumspruch, den ich aber trotzdem ganz gut finde, von Andrew McAfee und Eric Brynjolfsson. Die haben das Buch The Second Machine Age geschrieben, sind beides Wissenschaftler aus den USA. Und die sagen, AI won't replace Managers. Ja, KI wird Manager nicht ersetzen, aber Managerinnen, die KI nutzen, werden Manager ersetzen, die keine KI nutzen. Und ich glaube, der Satz ist zwar schon 10 Jahre alt, aber der ist noch immer wahr.
Absolut. KI ist und bleibt trotz aller Technologie ein sehr menschliches Thema. Dankeschön.
Gerne.
Ja, das war der IT Deep Dive. Ihr konntet mit Sicherheit etwas mitnehmen. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.